Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Helene Nikita Schreiner. Schönen guten Morgen. In 2 Tagen stehen in Nordzypern Wahlen an. Ob sie in den Zypern-Konflikt Bewegung bringen könnten und was das für den Erdgasstreit im Mittelmeer heißt, das klären wir gleich mit unserer Korrespondentin in Istanbul. Außerdem schauen wir auf die Grünen-Fraktion des Europaparlaments, das ihr erstes polnisches Mitglied begrüßt. In vielen Ländern steigen gerade wieder die Corona-Infektionszahlen, auch in unserem Nachbarland Belgien. Wie es dazu kommen konnte und was die belgische Regierung versucht zu unternehmen, um die Zahlen zu senken, dazu gleich mehr bei uns. Am Sonntag wird in der türkischen Republik Nordzypern ein neuer Präsident gewählt. Also in dem Teil der Insel, der seit 1974 von der Türkei besetzt ist und auch nur von der Türkei anerkannt wird. Diese Wahl fällt in eine Zeit angespannter Beziehungen zwischen der Türkei auf der einen Seite, Griechenland und der Republik Zypern auf der anderen Seite. Denn seit Monaten suchen türkische Schiffe in der Region nach Erdgas, in Gewässern, die die Republik Zypern für sich beansprucht. Inzwischen gibt es erste Zeichen der Entspannung. Anfang dieser Woche ist ein türkisches Bohrschiff in türkische Gewässer zurückgekehrt. Die Situation bleibt aber kompliziert. Und schon stecken wir mittendrin im Zypern-Konflikt. Im Konflikt um Erdgas, Territorium und Macht. Aus Istanbul ist mir jetzt unsere Korrespondentin Karin Sens zugeschaltet. Frau Sens, blicken wir als allererstes mal auf die Wahlen. Welche Rolle spielen denn die Wahlen am kommenden Sonntag für Nord- und auch für Südzypern?
Also fangen wir mal mit Nordzypern an. Es gibt insgesamt 11 Kandidaten. Ich gehe aber nur auf die 2 wichtigsten ein. Das ist zum einen der Amtsinhaber Mustafa Akıncı, der zum Beispiel auch Erdogan ganz offen auch schon kritisiert hat. Auf der anderen Seite Ersin Tatar, und der gilt als Favorit Erdogans, als sein Günstling. Und würde er diese Wahl gewinnen, dann kann man auch davon ausgehen, dass Nordzypern eben noch enger an die Türkei gebunden werden würde. Was heißt es für die Südzypern? Also für die Zypern an sich. Mustafa Akıncı ist einer, der in der Vergangenheit wirklich ernsthaft auch versucht hat, über eine Wiedervereinigung der Insel zu verhandeln. Allerdings bis jetzt erfolglos, muss man auch sagen. Und der Präsident von Zypern, Nikos Anastasiadis, der ist sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, dass er eigentlich gar keine Wiedervereinigung will, sondern dass er an diesem Status quo der geteilten Insel festhalten möchte oder aber möglicherweise eine Zwei-Staaten-Lösung möchte. Und da täte er sich natürlich leichter, wenn Ersin Tatar die Wahl gewinnen würde am Sonntag. Der gilt eben gerade, was das angeht, auch als Hardliner, dass er eben auch für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Und dann könnte Anastasiadis praktisch sagen, naja, auch die türkische Seite möchte es ja gar nicht anders. Wir haben keine Chance, als eben auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu gehen. Es ist allerdings auch so, dass viele damit rechnen, dass es einen zweiten Wahlgang eine Woche später geben wird und dann erst eine Entscheidung fällt.
Gestern, da bewegte sich ja die türkisch-nordzyprische Regierung ein bisschen und öffnete Abschnitte der seit 1974 besetzten, unbewohnten und auch abgeriegelten Stadt Varosha. Wie ist denn das zu bewerten jetzt so kurz vor der Wahl?
Also das Spannende ist vor allem, wie diese Entscheidung verkündet wurde, denn Tatar ist Ministerpräsident in Nordzypern, er ist in die Türkei geflogen und hat das praktisch an der Seite Erdogans verkündet und mit der Unterstützung auch Erdogans, und viele sagen, das war ganz eindeutig, dass eben Erdogan auch versucht, ihm dadurch nochmal Aufwind bei den Wahlen zu geben, was allerdings auch gefährlich ist, denn oft war so eine Rückendeckung von der Türkei für einen Kandidaten bei den Wahlen nicht unbedingt sehr förderlich. Sicher auch ein Grund, warum viele sagen, dass Akıncı die letzte Wahl so hoch gewonnen hat. Aber es war durchaus auch ein Schlag ins Gesicht der Konkurrenten, sprich von Akıncı, dem Präsidenten des Landes und auch des Außenministers, denn beide sagen selber, wir haben von dieser Entscheidung gar nichts gewusst. Özersay, das ist der Außenminister, der hat sogar von einer Piratenaktion gesprochen. Er ist dann zurückgetreten von seinem Amt, was dazu geführt hat, dass die Regierung gestürzt ist. Also das hat schon ziemliche Wellen geschlagen, diese Entscheidung an sich. Auf griechischer Seite Seite hat das, ist es als Provokation empfunden worden, dass Varosha eben da teilweise eröffnet wurde. Man hat gesagt, dass die UN-Resolutionen verletzt wurden und bisher hat man ja diesen Landstrich nicht angefasst. Das war türkisches militärisches Sperrgebiet, aber auch international gab es wirklich viel, viel Kritik, weil man immer gedacht hat, wenn man diesen Teil wieder öffnet für die griechisch-zyprischen Bewohner von einst, die das damals verlassen haben, dann wäre das vielleicht auch ein Zeichen einer vertrauensbildenden Maßnahme. Naja, und der Plan, der liegt jetzt mehr oder weniger im Papierkorb.
Die Türkei ist ja in dieser Gemengelage auch ein sehr großer Player. Welche Rolle spielt sie denn hier genau?
Die Türkei ist eben die Schutzmacht Nordzyperns. Sie haben schon gesagt, das einzige Land, das Nordzypern als solches auch anerkennt. Ein Fünftel des Haushaltes für Nordzypern kommt aus der Türkei. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo man eben auch sagt, naja, dafür ist eben auch eine Gegenleistung, wird dort erwartet. Aber alle bestreiten, dass man über eine Annexion beispielsweise Nordzyperns zu der Türkei besprechen würde. Also sie spielt eine sehr, sehr starke Rolle. Aber es gibt eben auch Kräfte wie Akinci, die versuchen eben diese Rolle zurückzudrängen und er hat auch diese Entscheidung sehr stark kritisiert. Er sagte also, das sei praktisch katastrophal für Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Nordzypern.
Zwischen der Türkei und Griechenland, also diese beiden Länder, die da so große Rollen spielen, gibt es ja immer wieder Konflikte. Gestern haben sich aber dann die Außenminister der beiden Länder getroffen. Ist da irgendwie was von Entspannung zu hören gewesen?
Also zum einen konnte man erstmal gucken, die haben sich wohl in einer ziemlich lockeren Atmosphäre unterhalten, was ja schon mal erstaunlich ist bei dem, was wir in den letzten Wochen an Wortgetöse gehört haben. Sie haben es auch schon gesagt, die Yavuz, das ist ein Bohrschiff der Türkei, die sich in umstrittenen Gewässern südwestlich von Zypern die letzten Monate bewegt hat und dort Bohrungen unternommen hat in Sachen Erdgas, die ist inzwischen in türkische Gewässer zurückgekehrt. Auch die Orochres, ein Forschungsschiff, das in umstrittenen Gewässern mit Griechenland wiederum unterwegs war, ist zurückgekehrt. Also es gibt einige Anhaltspunkte, dass man auf Entspannung setzt, dass es bald Gespräche geben könnte. Und das hieß es eben gestern auch, man ist daran, vertrauensbildende Maßnahmen wahrzunehmen. Wie die allerdings im Detail aussehen, das ist noch nicht ganz klar.
Karin Sens über die Wahlen in Zypern am kommenden Sonntag. Sie war Dozentin für Gender Studies, hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, wie man Opfern von häuslicher Gewalt helfen kann, trägt unter ihrem Blazer gerne mal T-Shirts, auf denen The Future is for Feminists steht und seit Anfang Oktober ist sie das erste polnische Mitglied der Grünen im Europaparlament. Silvia Spurek. Die Politikerin, die seit letztem Jahr im EU-Parlament sitzt, hat nämlich die Fraktion gewechselt. Für welche Politik Spurek steht und wer sie ist, Paul Vorreiter hat sich umgehört.
Today is a very, very happy day for us because we are welcoming Silvia Spurek.
Freut sich die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke. Mit dem Neuzugang in der Fraktion haben die Grünen erstmals ein Mitglied aus Polen in ihren Reihen. Silvia Spurek fällt auf. Die 44-Jährige sagt Worte, die den meisten Politikern in Polen nicht über die Lippen gehen würden, zum Beispiel wenn es um die Aufnahme von Migranten geht.
Ich schäme mich für meine Regierung, die keine Solidarität zeigen will. Vor allem, weil ich aus einem Land komme, das den Begriff Solidarność geprägt und diesem Wort einen positiven Klang gegeben hat. Ich verstehe nicht, wie man Menschen ausschließen und zurückweisen kann, die vor Krieg, Folter, Hunger und Verfolgung fliehen. Und es tut mir sehr leid, dass meine Regierung, die mein Land repräsentiert, eben keine Solidarität zeigt.
Alles das, was der Juristin wichtig ist, spielt für die regierende Peace-Partei keine Rolle. Feminismus, konsequenter Tierschutz und der Schutz von LGBTIQ-Personen vor Hass und Gewalt.
Was mich ausmacht, so sind es zwei Begriffe, zwei Pfeiler, auf denen mein Engagement fußt: Bürger- und Tierrechte. Was Ersteres angeht, so setze ich mich seit 21 Jahren für Frauenrechte ein. Vor allem kämpfe ich gegen häusliche Gewalt. Ich habe zum Beispiel am ersten Gesetz dazu in Polen mitgeschrieben. Als stellvertretende Ombudsfrau für Bürgerrechte setzte ich mich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen oder LGBTIQ-Personen ein. Dann 2012 wurde ich Vegetarierin und lebe seit 2015 vegan. In diesem Bereich bin ich sehr radikal. Wir dürfen Tiere nicht ausnutzen, sie weder essen noch Tests an ihnen durchführen. Wir müssen ihnen mit Respekt begegnen und aufhören, in ihr Leben einzugreifen.
Das hört sich sehr grün an, aber in das Europaparlament gelangte Silvia Spurek zunächst mit einer anderen Partei, Wiosna, Frühling. Eine Partei, die vergangenes Jahr eher mit Ach und Krach eingezogen ist, mit gut 6% der Stimmen. Wenig überraschend, denn schon seit Jahren versuchen linke und grüne Parteien weitestgehend vergeblich Fuß in der polnischen Politik zu fassen. Für Silvia Spurek hat das lange zurückliegende Ursachen.
Die Leute in Polen sind bürgerschaftlich untätig. Sie sind unkritisch. Oft ist ihnen vieles auch egal. Deswegen gewinnen die Wahlen oft Parteien, die einfach nur öffentliches Geld verschenken. Die Partei von Donald Tusk, die Bürgerplattform, rief mal die Strategie einer Politik des warmen Wassers aus dem Wasserhahn aus. Gemeint war damit, dass die Menschen sich zufrieden geben sollten, wenn die materiellen Bedürfnisse erfüllt sind. Es gibt auch keine bürgerschaftliche Erziehung in Polen. In der Schule wird kein kritisches Bewusstsein trainiert. Die Menschen lernen nicht, Dinge zu hinterfragen. Wenn was passiert, haben sie nicht den Eindruck, dass sie das verändern können.
Hinzu kommt, dass die Peace mit klassisch linken Versprechen sozialstaatlichen Leistungen punkten konnte, etwa einem 13. Rentengehalt und mehr Geld für die Familien. Dass die Peace fest im Sattel sitzt, liegt aber aus Sicht von Silvia Spurek auch an Brüssel, das zu nachgiebig mit Polen umgehe, wenn es um den Abbau der Rechtsstaatlichkeit geht. Vertragsverletzungsverfahren oder das erfolglose Verfahren zum Entzug des Stimmrechts reichten da nicht aus. Was sich nach Fundamentalopposition anhört, meint Silvia Spurek auch so. Aus der Partei Wiosna ist sie bereits im vergangenen Jahr ausgetreten. Später kehrte sie auch der Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament den Rücken, weil sie ihr zu angepasst war. Sie will nun bei den Grünen auch fundamentaler gegen die EU-Kommission opponieren, die aus ihrer Sicht beim Klimaschutz und Frauenrechten nicht liefert. Auch wenn sich Spurek wünschte, nicht immer auf die besondere Lage in Polen eingehen zu müssen, so fürchtet die Juristin doch, dass ihr das nicht erspart bleibt.
Ich weiß nicht, wie das ausgeht, weil viele Leute in Polen nicht wählen. Wir freuen uns schon, wenn wie beim letzten Mal 60% der Wahlberechtigten bei der Präsidentenwahl mitmachen. Das ist traurig, das heißt 40% haben gar nicht gewählt. Es wird also auf die Zivilgesellschaft ankommen, aber auch Brüssel muss den Protestierenden auf der Straße und den NGOs klar zur Seite stehen, sonst werden sie sich nicht mehr engagieren. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, meine Arbeit für die zivilgesellschaftlichen Akteure transparent machen und ich hoffe, dass sie das schätzen werden.
Die grüne Fraktion im EU-Parlament begrüßt Silvia Spurek, ihr erstes polnisches Mitglied. Das war ein Bericht von Paul Vorreiter. Wir leben inzwischen seit vielen Monaten mit Covid-19. Im Sommer gingen die Infektionszahlen etwas zurück, aber nun steigen sie wieder, europaweit. Besonders hoch sind die Zahlen aktuell zum Beispiel in Belgien. In der Hauptstadt Brüssel liegt die sogenannte 14-Tage-Inzidenz, also die Anzahl an Infektionen pro 100.000 Einwohner, innerhalb der vergangenen 2 Wochen höher als 500. Das ist der höchste Wert in ganz Belgien. Und das hat für das Land heftige Folgen, die einen gefühlt auch wieder ein bisschen an den Anfang der Pandemie versetzen. In Brüssel sind seit gestern nämlich wieder Bars und Cafés zu. Und das für einen ganzen Monat. Bettina Klein ist Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, wie ist denn die aktuelle Lage in Belgien und besonders auch in der belgischen Hauptstadt?
Ja, beginnen wir mal mit einer Zahl. Belgien meldet heute mehr als 5.700 Neuinfektionen in 24 Stunden. Hier leben aber nur 11 Millionen Menschen. Im Vergleich, Deutschland meldet über 4.000 bei rund 80 Millionen Einwohnern. Also das illustriert schon so ein bisschen die Zahl und Sie haben es genannt, wir sprechen ja immer über diese Warnschwelle, 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohnern. Dieser Wert lag zuletzt in Belgien bei 280, also nicht nur deutlich drüber, sondern mehr als fünfmal so viel. Die Krankenhauseinweisungen gehen nach oben. Die Rate der positiven Tests, also wie viel der durchgeführten Tests fallen positiv aus, liegt bei fast 7%. Und in Brüssel ist die Lage, Sie haben es angedeutet, noch mal um einiges dramatischer. Brüssel war gestern nach Madrid die am zweitschlimmsten betroffene Stadt in ganz Europa.
Was sind denn die Gründe für diese stark gestiegenen Zahlen jetzt in Belgien?
Natürlich ist das Leben hier auch wieder angelaufen über die vergangenen Wochen. Die Corona-Maßnahmen sind im Sommer nach Meinung vieler Experten schon zu früh gelockert worden. Es gab dann eine erste Anstiegswelle. Da wurde gesagt, das sind die vielen Urlaubsheimkehrer, die bringen jetzt Infektionen mit. Das kann jetzt nicht mehr die Ursache sein. Aber das Wetter ist hier eben auch in den vergangenen Wochen kühler geworden. Menschen halten sich mehr in geschlossenen Räumen auf, sind teilweise wieder in die Büros zurückgekehrt. Ähnliche Situation also wie auch in anderen Großstädten. Dann gab es zwar eine flächendeckende Maskenpflicht in Brüssel draußen, also nicht mal einen Spaziergang im einsamen Park war ohne Maske erlaubt. Da ist das Risiko, sich zu infizieren, relativ gering. Aber dafür haben die Leute eben wieder drin gesessen in Restaurants und Bars ohne Maske. Leute werden auch weniger rücksichtsvoll nach Beobachtung vieler eben nach den langen Monaten der Corona-Pandemie. Und Brüssel ist auch eine enorm internationale, junge und gesellige Stadt. Und wenn das normale Verhalten hier wieder einsetzt, dann ist das natürlich absehbar gewesen. Und das Ganze eben auch in Kombination mit teilweise nicht wirklich nachvollziehbaren Entscheidungen der Regierung hier.
Wie wird denn also außer, dass jetzt Bars und Restaurants geschlossen werden, sonst mit der Situation jetzt in Belgien umgegangen, um eben auch die Zahlen zu senken?
Die Behörden sprechen von einer besonders besorgniserregenden Entwicklung und haben, um so wörtlich eine weitere Ausgangssperre zu vermeiden, neue Maßnahmen jetzt beschlossen. Die sogenannte Kontaktblase wurde nochmal verringert, also die Anzahl derjenigen, die man nach zu Hause einladen darf, liegt bei 4 Personen und diejenigen, die man außerhalb des eigenen Haushalts ohne Abstand treffen darf, liegt bei 3 Personen. Homeoffice wird dringend empfohlen an mehreren Tagen pro Woche. Sperrstunde für die Kneipen 23 Uhr. Und darüber hinaus gibt es, wie gesagt, in Brüssel nochmal strengere Regelungen, weil hier die Lage besonders kompliziert ist. Es gilt zum Beispiel flächendeckendes Alkoholkonsumverbot im Freien in der ganzen Stadt.
Auch in Deutschland wird ja immer wieder über regionale Schutzmaßnahmen diskutiert. Am Beispiel jetzt von Belgien. Wie sinnvoll sind denn da regionale Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel auch in Brüssel es sie ja schon gibt?
Also regionale Regelungen sind natürlich Fluch und Segen zugleich. Sie ermöglichen es natürlich auch, das Infektionsgeschehen genauer zu reagieren, aber gleichzeitig besteht eben die Gefahr eines Flickenteppichs und diese Gefahr ist hier in Belgien besonders groß, in einem Land, das eben regional und sprachlich ohnehin so gespalten ist. Allein die Region Brüssel mit einer eigenen Regionalregierung besteht ja auch nochmal aus 19 Kommunen, die teilweise auch unterschiedliche Regeln erlassen haben. Und das ist besonders augenfällig jetzt wieder bei der Maskenpflicht auf der Straße. Da muss man auf die Karte schauen, wo man eigentlich gerade ist und wo es noch Pflicht gibt und wo nicht. Das ist natürlich sinnvoll in Einkaufsstraßen mit dichtem Gedränge, aber diese Aufsplitterung von Zuständigkeiten hat eben auch über die vergangenen Monate Probleme geschaffen oder sichtbar gemacht. Es ist in dieser Woche jetzt ein Covid-Kommissar eingesetzt worden, um eben zwischen Föderalregierung und den Regionen besser zu koordinieren. Und das zeigt eben auch, dass man das Problem teilweise erkannt hat.
Inwieweit könnten denn jetzt auch andere Länder, also zum Beispiel in Deutschland, Berlin, die Hauptstadt, ist auch jetzt komplett als Risikogebiet eingestuft worden, ihre Schlüsse aus der Situation in Belgien ziehen?
Ja, ganz am Anfang muss ich sagen, ist die Gefahr hier sehr viel ernster genommen worden. Also wir waren hier schon im Homeoffice mit begrenzter Ausgangssperre und flächendeckender Schließung, als Bundeskanzlerin Merkel im März erst ihre berühmte Pressekonferenz gab, wo sie da nichts mehr beschönigt hat und vor der Entwicklung gewarnt hat. Und da ist das eigentlich erst richtig im Bewusstsein in Deutschland angekommen. Es war weniger streng als in Frankreich, aber schneller und drastischer als in Deutschland. Jetzt sehen wir den massiven Anstieg und das zeigt sicher auch die problematischen Entscheidungen, von denen man hier besser nicht lernen sollte. Es wurde im Sommer zu früh wieder gelockert, dann gab es eben diese vorübergehende Maskenpflicht. Mhm. Also es zeigen sich hier deutlich auch die Schattenseiten der Regionalregierung hier. Man kann nur teilweise lernen, glaube ich, von Belgien.
5.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden verzeichnet das Land Belgien. Danke, Bettina Klein, für diese Einschätzungen aus Brüssel. Das war Europa heute an diesem Freitag. Mein Name ist Helene Nikita Schreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.